Metalldetektor. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der IG Metall Baden-Württemberg. Ich bin Roman Zitzelsberger, ich bin der Bezirksleiter hier in Baden-Württemberg und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Wir werden ja monatlich unseren Podcast Metalldetektor für euch aufnehmen, welchen wir verschiedene Themen besprechen, die euch als Metallerinnen und Metaller, aber auch abseits aller davon bewegen. Sollte euch ein Thema unter Nägel brennen, schreibt uns gerne und wir nehmen das mit in unserer Planung auf. Heute allerdings soll es um ein Thema gehen, das nicht nur spannend ist, sondern auch Potenzial zur Diskussion hat. Wir reden heute über das mögliche, vermeintliche oder eben auch nicht Spannungsfeld von Gewerkschaften auf der einen Seite und Startups, New Work Unternehmen als Unternehmen auf der ganz, ganz anderen Seite. Und ich freue mich, dass wir heute einen sehr prominenten Vertreter der Gründerszene telefonisch begrüßen können und zu Gast haben, nämlich Janis Johann Meyer. Hallo Janis, grüß dich.
Hallo lieber Roman, ich freue mich total über eure Einladung. Das ist ja eine richtige Überraschungsbox. Finde ich cool.
Ja, und ich freue mich, dass du da bist. Du hast mit zwei weiteren KollegInnen im Jahr 2020 die Kommunikationsagentur The Trailblazers gegründet, die Wegbereiter. Das nehmen wir für uns auch mal in Anspruch, dass wir Wegbereiter sind. Und du fungierst dort als CEO. Möchtest du erstmal zum Einstieg etwas über dich und eure Agentur erzählen?
Kann ich gerne machen. Ich habe eigentlich zwei Sozialisierungen, die mich sehr prägen. Einmal, ich bin gelernter Bildreporter mit allen Tiefen, die dazugehören. Aber ich konnte dort sehr, sehr viel lernen über mich und über das Handwerk der Kommunikation, des Storytellings, wie man heute wahrscheinlich so sagt. Und ich habe eigentlich gelernt, nur in Geschichten zu denken. Was ist eine gute Geschichte, was ist eine spannende Geschichte und was interessiert eigentlich kein Mensch. Und das war eine wilde Fahrt. Am Ende ging das auch eher gegen die Wand aus einer Vielzahl von Gründen. Aber das ist so der eine Sozialisierungstrieb quasi, so in Geschichten zu denken, schnell zu sein, habe mit dieser Welt aber, wie gesagt, gebrochen und dann ging es so über mit meiner ersten Gründung, habe ich so die Startup-Welt so richtig kennengelernt und Startup-Welt so kennengelernt, dass es für mich nicht nur Buzzwords sind, sondern ich bin da voll drin aufgegangen. Das war so vor sechs Jahren gewesen und da durfte ich in Bielefeld für die Bertelsmann-Stiftung gemeinsam mit zwei weiteren Personen und noch viel weiteren im Team die Founders Foundation aufbauen und die daraus resultierende Hinterland of Things Conference. Und da ging es so darum, dass wir in Ostwestfalen-Lippe, das kennt man ja wahrscheinlich auch in Baden-Württemberg, ist manchmal so ein bisschen so ähnlich, so mit den ganzen Hidden Champions, mit den Dr. Oetkers dieser Welt, also wirklich Old Economy at its best, durften wir ein Startup-Ökosystem aufbauen. Und da war der Zwang natürlich sehr stark, sich damit auseinanderzusetzen. Und was habe ich da gelernt? Man kann tatsächlich mit neuen Gedanken, mit Technologie eine neue, in Anführungsstrichen, neue Welt kriegen, die nicht mehr viel von der alten Welt braucht. Manches vielleicht schon, manches ist ja auch toll, aber nicht mehr alles. Und das gipfelte dann letztlich in der eigenen Gründung der Trailblazers. Und die Trailblazers sind eine Agentur für Menschen, die Visionen haben, die Ideen für die Zukunft haben und die vielleicht auch Technologie nutzen wollen, um sie für eine wünschenswerte Sache einzusetzen. Und diese Menschen und diese Unternehmen unterstützen wir vollumfänglich mit Kommunikation, mit ehrlichen Geschichten, die auch mal wehtun, die über Fehler gehen und die wirklich so sind, als würde man mit Freunden am Frühstücks- oder Abendtisch sitzen und wirklich über die Dinge reden. Und so verstehen wir auch Kommunikation offen, ehrlich, transparent und nicht in irgendwelchen Worten.
Das klingt total spannend und du hast jetzt schon drei Buzzwords genannt, wo wir über was ganz anderes diskutieren könnten, nämlich über deinen beruflichen Start. Ich kann mich gut erinnern, in meiner Schulzeit waren für mich zwei Bücher extrem wichtig, von Schulte Wilkens, Die Schlagzeile, und von Günter Wallraff, Der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Also sozusagen diese Frage, wie funktioniert Boulevardjournalismus? Ich fand es total spannend und genau diese Frage, wie komme ich zu einer guten Geschichte, ist natürlich für uns als Gewerkschaft auch total wichtig und das auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren, das finde ich total spannend. Aber darüber wollen wir heute nicht diskutieren, vielleicht können wir da nochmal rangehen. Was ich als Startfrage vielleicht mal hätte, wir haben ja in vielen traditionellen Branchen, wie eben auch in der Metall-Elektroindustrie, Gewerkschaften und Betriebsräte sind eine Selbstverständlichkeit. Das gehört sozusagen dazu, wie das Salz zur Suppe, und ist auch gar nicht aus diesen Dingen wegzudenken. Wenn ich jetzt mit dir als Startup-Unternehmer rede, warum tut sich die Startup-Szene mit dieser traditionellen Form von Interessensvertretung der Beschäftigten, einmal Betriebsräte, aber Gewerkschaften insgesamt schwer. Was ist denn da dein Bild da drauf, wenn du sozusagen das hörst und das mit deinem in Unternehmen in Verbindung bringen würdest?
Ich fange das wirklich ein bisschen idealistisch mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn in unserem Unternehmen Leute zu Arbeitskämpfen aufrufen würden, ob sie selbst tun oder durch eine Gewerkschaft oder wenn sie streiken würden, würde ich mich als Unternehmer in Grund und Boden schämen. Weil ich wüsste, in meiner Welt, in meiner DNA, wie ich ticke und wie ich auf die Welt blicke, wir sind eine Mannschaft. Und natürlich hat der eine oder andere ein bisschen andere Funktionen, eine andere Rolle, aber ich könnte damit nahezu nicht umgehen, wenn so etwas passiert, weil es außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt, dass man nicht als Team auftritt und nicht jeder für den anderen sich einsetzt, egal in welcher Rolle und welcher Position. Ich weiß, dass das idealistisch ist. Und du hast gesagt, Bosch hat 400.000 Leute. Ich verstehe natürlich, dass das irgendwann Abstraktionslevel und Komplexitätsstaaten hat, die gar nicht mehr so funktionieren. Aber von der Kern-DNA geht es mir darum, dass es Menschen gut geht. Ich habe ein positives Menschenbild. Wirklich, ich glaube an das Gute in den Menschen. Ich fange damit an. Ich glaube daran, dass jeder Mensch intrinsisch motiviert ist, dass man mit Vertrauen, Wertschätzung und Verantwortung übertragen, also wahrhaftiger Verantwortung übertragen, eigentlich als Unternehmer gar nicht mehr besonders viel tun muss, weil jeder Mensch aus meiner Sicht daran interessiert ist, auf die eine oder andere Weise ein gutes Ergebnis, muss man darüber diskutieren, was das heißt, zu erschaffen möchte. Und dieses per se eingeteilte in meiner Welt so ein bisschen die Bösen da oben und die Dusseligen da unten, und dann wird gegeneinander gekämpft und auch in dem Vokabular ist es ja nun wirklich eher martialisch, das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, wie es tatsächlich auch so weit kommen könnte. Ich finde es aber natürlich wertvoll, dass es Menschen gibt wie euch oder Organisationen gibt wie euch, die sich dafür einsetzen. Nur ich glaube, dass der Disconnect schon über 100 Jahre alt ist. Ich würde aber gerne einfach mal sagen, komm, es ist jetzt viel gelaufen, lass uns doch mal an den Tisch setzen und einfach mal aus den Rollen rausgehen, einfach mal wieder offen miteinander reden. Das ist jetzt so meine völlig unvoreingenommene Art, da einfach mal drauf zu blicken. Und diese ganze Rhythmik, wie das in der Wahrnehmung auch so funktioniert, ist, glaube ich, für uns Startup-Gründer oder für den Großteil der Startup-Gründer, das gilt auch garantiert nicht für alle, ist einfach weg von dem, was wir wollen. Wir sind in der Regel, oder viele von uns sind, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, wir wollen in irgendeiner Form einen Impact machen. Und für mich ist es großartig zu sehen, wenn es Menschen gut geht und wenn die Spaß haben. Und am Wochenende in Bielefeld ist ja beschaulich, da ist ja unser Firmensitz, unter anderem neben Berlin. In Berlin muss es ja noch 1000-mal krasser sein. Da sind Leute auf der Straße und die beschimpfen ihre Arbeitgeber. Und ich nehme mir das sehr zu Herzen und frage mich, woher dieser Brass, dieser Hass kommt oder dieses, und ich kann das nicht ganz verstehen. Für mich ist Unternehmertum das größte Geschenk, was ich bekommen konnte oder wonach ich leben kann. Und ich spüre diese Verantwortung für die Menschen, die bei uns arbeiten, aber auch generell so stark, dass für mich dieser Zustand nicht vorstellbar ist.
Das finde ich sehr schön, dass du das genau mit diesem idealistischen, mit diesem humanistischen, mit diesem Weltbild, für was sind wir eigentlich auf der Welt, nämlich auch dafür zu sorgen, dass mit den Dingen, die wir tun, alle die Möglichkeit zur Partizipation haben, dass es alles, dass es allen auch gut geht oder tendenziell auch besser geht. Witzigerweise ist das vielleicht gar kein so ein großer Widerspruch, weil eigentlich wäre unsere Aufgabe als Gewerkschaft daran zu arbeiten, uns überflüssig zu machen, nämlich dafür zu sorgen, dass durch Partizipation, dass durch Mitwirkung und zwar auch Mitwirkung des Einzelnen oder der Gruppe sozusagen ist genau diesen teilweise archaisch, zum Teil aus der Zeit gefallenen Vokabular und so weiter und so fort vielleicht gar nicht erforderlich ist. Wenn ich aber, ich sage jetzt mal, unsere Konfliktlinien, die es ja objektiv gibt, die sind ja nicht erfunden, angucke, dann ist es zwar so, dass mit ganz vielen Unternehmern, mit denen ich rede, also ich rede jetzt tatsächlich von den Unternehmern, die selber Firmeninhaber sind, die sozusagen die Verantwortung für das Ganze nicht nur auf Zeit im Sinne eines Vorstandsvertrags haben, sondern die tatsächlich auch im eigenen Unternehmen agieren, genauso ticken wie du, aber permanent eben sozusagen auch in diese Konfliktlinie reinkommen, gute Ergebnisse zu produzieren, sehr kundenorientiert zu arbeiten, das zu machen, wofür der Kunde auch bezahlt, das besonders gut zu machen, sich in einem Wettbewerb zu befinden und gleichzeitig natürlich unter mehreren Drücken stehen, beispielsweise unter dem Druck von Kosten, beispielsweise unter dem Druck von, was weiß ich was, Fremdfinanzgebern, Kreditinstituten etc. Und spätestens dann, wenn sozusagen die Frage, wo beginnt denn quasi das gute Weltbild in der Umsetzung zum unternehmerischen Tuns auf die Konfliktlinie zu treten. Ich kann eben nicht alles machen, sondern ich muss eben an vielen Stellen auf die Bremse treten. Entsteht auch ein Interessenskonflikt zwischen dem, was man, ich sage jetzt mal, im idealen Bild will und auf der anderen Seite auch tatsächlich ermöglichen kann. Und dann ist es natürlich so, du hattest ja auch gesagt, in einer integralen Konstruktion, wo du mit 20, 30, 40 Leuten zusammen bist, da lässt sich natürlich über interne Kommunikation viel erklären und auch viel darstellen. Und wer das offen und ehrlich meint, der hat, glaube ich, da auch seine Mannschaft immer auf seiner Seite. Aber spätestens dann, wenn es Zwischenhierarchien gibt, wenn man nicht mehr eins zu eins kommunizieren kann, wenn man nicht mehr seine Vision auch selber weiterdrehen kann, da beginnt dann ganz genau der traditionelle Konflikt in der Frage zwischen guter Arbeit und zwischen unternehmerischem Handeln mit Gewinnerzielungsabsichten, mit Kostendruck auch tatsächlich zu entstehen. Stell dir mal vor, dein oder euer Unternehmen ist 100, 200, 500 Leute groß. Wie glaubst du denn, könntest du dann sozusagen auch deinen idealistischen Ansatz umsetzen? Glaubst du, das wird auch immer noch gehen?
Natürlich, Größe ist für mich erstmal eine reine Ausrede. Das ist sehr menschliches Verhalten zu sagen, ah, das ist so groß, das geht nicht. Genauso ist es auch so, ja, das ist utopisch, das geht eh nicht. Das ist, finde ich, teilweise sogar fast eine deutsche Attitüde, erstmal zu sagen, das geht dann ja eh nicht mehr. Bei euch geht das immer alles noch, aber dann geht das halt nicht mehr. Das ist so für mich so diese per se Ausrede für alles, gar nicht inhaltlich mal drüber nachzudenken, sondern sofort wegzuwischen. Und ich glaube da total dran. Ich hatte letztens auch einen Telekom-Podcast oder da war ich bei dem Podcast der Telekom die gleichen Antworten. So. Und ich kann auch diese Themen mit Rendite, Gewinnmaximierung, das ist für mich genauso aus der Zeit gefallen. Es geht heute um ganz andere Themen. Natürlich ist das fundamentaler Bestandteil eines Unternehmens, verstehe ich auch. Aber wie gesagt, für mich auch auf der Unternehmerseite, ich bräuchte nicht so wie Tim Höttges, ich müsste nicht 10 Millionen im Jahr mitnehmen, müsste ich nicht. Hätte ich auch gar keinen Bock drauf, weil ich es ungerecht finde. Und total daneben. Also deshalb, so diese ganze Rhythmik, die dahinter tickt, dieses ganze, ja, wir müssen ja unsere Renditeziele erreichen. Nee, musst du nicht. Wer sagt dir das denn, der liebe Gott? Also das weiß ich gar nicht, woher das dann so kommt. Gerade bei den Familienunternehmen, die müssen es wirklich nicht. Und die können auch anders agieren. Ich verstehe natürlich auch, dass es extern gibt, Kostendinge, alles richtig. Aber trotzdem ist mir das einfach ein bisschen zu einfach gesprungen, dann einfach zu sagen, ja, es ist halt so, es ist halt krass und da können wir jetzt nicht so viel machen. Ich sehe das nicht. Und das Nächste, was ich denke, es geht ja auch nicht immer nur um Geld. Es geht nicht immer nur um Geld, wirklich nicht. Und ich weiß auch nicht, was die Menschen immer davon haben, wenn sie dann nach so einem Klassenkampf, im Buzzword Klassenkampf, jetzt irgendwie so ein 3,7% mehr bekommen. Ja, okay, aber trotzdem haben sie nicht mehr Mitbestimmung. Trotzdem ist ihre Stimme eigentlich nicht wirklich irgendwie relevant für inhaltliche Dinge, die das Unternehmen ausmachen. Und für mich ist das klar, ist mir auch egal, was das letztlich bedeutet in der Konsequenz. Wir als Trailblazers, und natürlich kann man das nicht vergleichen mit anderen Markt sein, trotzdem möchten wir ein positives Beispiel dafür sein, was bedeutet Demokratisierung wirklich in die Wirtschaft. Demokratie ist das höchste Gut, was unsere Gesellschaft hat. Das sehen wir heute wieder, wenn man nach in den Osten Europas guckt. Jeder weiß, dass Demokratie das höchste Gut ist, was wir als Gesellschaft und was wir als Menschen haben. In der Wirtschaft sind wir davon meilenweit entfernt. Da gibt es Sonnenkönige, da gibt es mehr oder weniger ja nun wirklich auch überhaupt gar keine Gestaltungsgewalt für die Menschen. Und ich bin auch überhaupt nicht darauf ausgelegt. Es gibt dann Leute wie euch, die dafür kämpfen und sich dafür einsetzen. Aber es ist für mich nicht demokratisch. Es ist am Ende entscheiden 3 Leute oder 5 oder meinetwegen auch 12, aber nicht die 300.000, die es sind. Also da würde ich wählen den Ansatz und das ist der Weg, den wir gerade einschlagen. Ein Unternehmen ernsthaft, sehr frühphasig und das kann man auch im Nachhinein machen. Diese Ausrede möchte ich da jetzt auch nicht gelten lassen. Ein Unternehmen wahrhaft zu demokratisieren und das bedeutet de facto, dass jeder in irgendeiner Form eine Stimme hat. Und wenn ich mir alleine den Demokratie in Deutschland angucke, natürlich wird nicht jeder Bundeskanzler, nicht jeder kommt in den Bundestag oder in den Bundesrat oder whatever, aber trotzdem gibt es für jeden Menschen die Möglichkeit, mitzubestimmen, mitzuwählen und sich einzubringen. Wenn einer das nicht tut, ist auch okay. kann ich natürlich nicht verstehen, aber dann ist es so. Und genau das gleiche Prinzip, mehr oder weniger, müsste sich doch auch in die Wirtschaft übertragen. Und das auch gekoppelt mit ganz anderen Währungen, vielleicht als rein Cash. Heutzutage ist es, wenn ich 7% mehr Rendite gemacht habe, ist es mehr wert, als wenn ich 2 Menschenleben rette. Also ich bin sehr plakativ, Bildschule, okay. Aber ich glaube, auf Sicht wird es auch von Seiten der Staates oder ähnlichen Institutionen wird es Vorgaben geben, dass es nicht nur darum geht. Wir sehen doch, wohin wir mit unserer aus den Bahnen geretteten Marktwirtschaft gekommen sind. So, die Welt steht mehr oder weniger in Flammen und am Ende reden wir doch nur über Rendite und über unsere Zahlen, die wir erreichen. Ich glaube, es wird ein anderes Zeitalter anbrechen und wir werden damit vorangehen und dann demokratisieren wir halt hier den Laden als erstes. Ich hänge da auch an nichts. Also ich glaube einfach daran, dass 100 Leute, die mit voller Power gemeinsam zupacken, mehr bringen, als wenn es 2 tun und 80 und 98 dazu anweisen, jetzt bitte Vollgas zu geben. Ich glaube daran nicht. Und deswegen werden wir einfach unseren eigenen Weg gehen, der aber aus meiner Sicht, deswegen gehen wir den auch so transparent, der auch beispielhaft sein kann für andere Menschen in der Wirtschaft, um einfach wirklich was anders zu machen. Ich habe da auch gar keine Lust zu diesem ganzen Monopolmacht-Ding. Ich verstehe gar nicht, wie das strebsam so anstrebt, wie man das anstreben kann. Und deshalb ist, glaube ich, die Fragestellung für mich eben eine etwas andere. Die hat natürlich auch Fragen der Rentabilität und der Zahlen. Ja, das müssen wir alles machen. Das ist alles total richtig. Nur ich bin nicht darauf getrieben, jedes Jahr kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen, wenn ich sage, jedes Jahr haben wir nochmal 3,7% mehr gemacht. Das ist für mich keine Maßeinheit. Also Rentabilität ist für mich keine Maßeinheit für die Zukunft der Menschheit.
Das gefällt mir sehr gut und ich kann mit dem Bild extrem viel anfangen. Vielleicht ein kleines Beispiel aus der Erfahrung. Wir hatten in den 80er, 90er Jahren, das fällt mir jetzt gerade ein, weil die Tage die Kollegen von Volvo aus Schweden da waren, als Vorbild von Volvo diese Frage der Demokratisierung der Fahrzeugproduktion. Es ging damals um die sogenannte autonome Gruppenarbeit. Das heißt, zwar war klar, wir müssen heute so und so viele Autos bauen und die sind so und so ausgestattet, aber die Arbeitsgruppen, die organisieren sich in diesem Prozess weitgehend selbst, haben eine hohe Autonomie auch in die Frage, wer was macht und dem es an dem Tag halt ein bisschen besser ging, der klopft ein bisschen mehr hin und der ein bisschen weniger fit ist, der macht vielleicht ein bisschen weniger. Das wurde ziemlich hoch gejubelt, dieses Prinzip, und wurde dann auch hier in Baden-Württemberg, speziell in den Daimler-Werken, versucht zu realisieren. Und das hat dann am Ende des Tages dazu geführt, dass irgendwann das Unternehmen gesagt hat, nee, Quatsch, das ist alles viel zu komplex, das klappt nicht so gut, wie wir uns das vorstellen, wir beenden das wieder und ab sofort gibt's wieder sozusagen den Meister in der Linie, der sagt, da geht's lang. Zum gleichen Zeitpunkt hat Reinhold Sprenger ein Buch geschrieben, der sich mit diesen Grundsatzfragen, die du auch schön benennst, das hieß Mythos Motivation, und darin hat er dieses Bild von Antony de Saint-Exupéry genutzt und hat gesagt, naja, wenn du Boote bauen willst, um über das Meer zu segeln, dann such dir nicht Leute, Material und Geld, um diese Boote zu wecken, sondern such dir Material und weck bei den Menschen die Sehnsucht nach der Weite des Meeres. Und das ist ja sozusagen auch ganz genau dieses Bild, das du auch produzierst, nämlich für was machen wir das alles? Und in dem Sprenger-Buch schreibt er dann, dass die Realität in den Unternehmen leider eine ist, die dann heißt, naja, tatsächlich wird die Motivation geweckt, die Sehnsucht nach dem weiten Meer, die Leute bauen die Boote, sind dann überrascht, wenn sie dann tatsächlich auch noch mitfahren wollen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Botschaft rauskommt, Jungs, rudert schneller, der Chef will Wasserski fahren. Und das ist ja etwas, was sozusagen in der Realität, gerade der traditionellen Unternehmen, wo auch solche Versuche, wie du beschreibst, ja immer wieder gemacht werden. Das ist ja nicht so, dass das auch in tradierten Organisationen total falsch ist. Aber das Ergebnis ist, dass am Ende des Tages immer wieder der Rollback kommt, immer wieder irgendwelche Störfaktoren kommen. Vielleicht sind es externe Einflüsse, was weiß ich, die Banken sagen, Leute, ihr müsst besser performen oder sonst irgendwas. Aber diese Frage ist ja genau das, was in der Erfahrung von vielen Jahrzehnten dem idealen Bild entgegensteht. Wie glaubst du denn, kriegen wir, wenn man jetzt nicht nur so ganz konkret an Gewerkschaft, Mitbestimmung und Betriebsrat denkt, aber als Gesellschaft genau so ein Bild, wie du es formulierst, auch tatsächlich verbreitet, es dann eben auch eine Chance hat, in der Breite der Wirtschaft Einzug zu nehmen?
Ich würde mal so sagen, immer wenn ich das dann so höre, ja, aus den und den Gründen und jetzt ist es so, wie es ist. Wenn ich mir alleine nur angucke, da kann man ja diverseste Statistiken, diverseste Studien sich anschauen, wie zufrieden eigentlich noch Mitarbeiter in Unternehmen sind, wie lange sie noch bleiben wollen, ob sie innerlich gekündigt haben. Je nachdem, welche Statistik, welche Studie du daran ziehst, geht es bis zu 50-60% der Leute haben innerlich gekündigt. Wenn ich doch als Unternehmen, als Manager, als Unternehmer, als wer auch immer solche Zahlen bekomme, kann ich natürlich immer wie immer sagen, nee, bei uns ist das anders. Oder ich gucke mir das mal an, was das bedeutet. Bin ich denn wirklich der Meinung, wenn wir mal 50% nehmen, meiner Leute haben innerlich gekündigt, dass die in irgendeiner Form produktiv sind oder wirklich einen guten Job machen oder ihr Potenzial ausschöpfen sogar? Nein. Ich kann diese Annahme doch gar nicht treffen. Also für mich ist dieses Gegenbild, der Status quo ist doch nicht gut. Nur weil gerade noch so irgendwie die Zahlen stimmen. Die Leute sind unzufrieden, haben keinen Bock mehr auf ihre Arbeitgeber. Hoch und runter sind sie eigentlich bereit. Da sind ja die weißen Statistiken. Und dann die Leute, die nicht innerlich gekündigt haben, würde jeder Dritte wieder für ein besseres Angebot den Arbeitgeber wechseln. Woran halten wir denn fest? Und wenn ich dann noch überlege, das werdet ihr besser wissen als ich, dazu kommt jetzt noch der Fachkräftemangel. Wie möchte ich denn als Unternehmen wirklich noch Menschen für mich begeistern? Wie möchte ich die denn an mich binden? Wie will ich das denn schaffen, wenn ich trotzdem eigentlich alles nicht so machen möchte, wie man es vielleicht machen könnte? Es ist gerade nicht aus meiner Sicht, es ist für mich gerade das Jahrzehnt oder vielleicht sogar auch die Jahrzehnte der Fragen und nicht der Antworten. Es geht jetzt darum, die richtigen Fragen herauszufinden und die Fragen zu stellen und sich zu trauen, auch Fragen wieder durchzustreichen und andere zu suchen. Und wenn wir die richtigen Fragen vielleicht mal alle miteinander gefunden haben, alle miteinander, nicht der eine aus seinem Graben, der andere wieder aus seinem Eiffelturm, sondern wenn wir die Fragen gefunden haben, dann können wir auch mal über Antworten sprechen. Und wie lange das dann dauert, die richtigen Antworten zu finden, das ist die nächste Frage. Nur ich sehe es eben aus einem positiven Menschenbild heraus, deswegen ich möchte das einfach machen, weil ich per se glaube, dass es alles dann faktorisiert nach oben und viel besser ist. Nur ich frage mich halt, woran halt aus Blickwinkel der Old Economy überhaupt besser ist. Innerlich gekündigte Mitarbeiter, Fachkräftemangel, welchen Art von Miteinander möchte ich denn hier aufrechterhalten? Also ich ist mir schleierhaft und deswegen ist das so immer meine Replik auf die Vertreter so, der, ja, die müssen das so und so und so und es war immer schon so gut. Wir haben ja mal, nee, guckt euch die Zahlen an und wenn ich als Unternehmer auf solche, am Ende geht es als Unternehmer darum, Risiken zu minimieren. Das hatten wir eben auch, ne? Richtung Kosten, alles muss ich minimieren. Ich habe meine eigene Truppe, die ist hochgradig unzufrieden. Zumindest, wenn ich mich darauf einlasse, unabhängige Statistiken zu glauben. Ist meine Antwort, okay, wir machen so weiter wie bisher, weil wir uns nicht trauen, was anderes zu machen. Das kann für mich einfach nicht sein. Und wenn ich mir angucke, welche Aufgaben wir insgesamt auf der Welt haben, dann wird es nicht mehr viel bringen, so in so Kirchtürmen zu denken. Und es gibt, für mich ist das eigentlich so, die Ebene, ist es für mich gerade so ein bisschen so, es gibt so einen Film, hab vergessen, wie der heißt, da kämpfen zwei Urstämme auf einer Insel. Der ganze Film geht darum, die kämpfen zwei Stunden gegeneinander. Immer gegeneinander. Es ist dramaturgisch, ist spannend, die kämpfen gegeneinander. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommt Kolumbus und setzt an. Deswegen, genau, weißt du, und das ist das Ende des Films, diese 10 Sekunden. Aber danach weißt du, okay, das hätten wir nicht ansparen können, weil jetzt wird alles weggezogen. Und wenn wir so weitermachen mit unserer Demokratie, mit unseren Werten, mit unserem, teilweise mit unserer Espresso-Mentalität zu bestimmten Themen, wir sehen doch, was links und rechts um uns herum los ist, dann können wir bald auch aufhören, miteinander irgendwie überhaupt noch was zu probieren. Weil ich sehe das eher als die äußeren Faktoren, die wirklich relevant sind und die vielleicht bedrohlich sind. Und ich glaube, dazu geht es jetzt, zu einer Einladung zu sprechen. Liebe Freunde, lasst uns mal bis zum gewissen Grad vergessen, was bis Tag heute passiert ist. Lasst uns einfach mal unvoreingenommen darauf gucken, was jetzt alles vor uns liegt. Und die letzte Anekdote noch darauf, wenn man sich die Frage für das Private selber stellt, mal rausgedacht, wenn jetzt morgen mein erster Tag wäre und ich hätte alles, ich könnte alles neu machen, man kann, grundsätzlich bin ich der Meinung, man kann jeden Tag immer alles neu machen, aber welche Fragen oder welche Sachen, Dinge und Gewohnheiten würde ich eigentlich, wenn morgen Tag 1 wäre, alle weglassen? Privat, im Unternehmen und sonst was. Ich glaube, das wäre so unglaublich viel. Und diese Bereitschaft auch mal wegzustreichen, einfach mal gut sein zu lassen, das ist, glaube ich, ein Schlüssel, um diese richtigen Fragen überhaupt mal erahnen. Aber momentan gibt die Wirtschaft einfach Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat.
Ja, und die Grundlage dafür ist, das haben wir immer so gemacht, wo kämen wir denn dahin? Das geht ja gar nicht. Das ist sozusagen, das sind sozusagen die drei Antworten, die, bevor du die Fragen überhaupt formulierst, ja in diesen tradierten Organisationen drin sind. Mich treibt es.
Genau, und das zu ergänzen, und das ist genau das, was ich meine. Wenn man das halt direkt wegwischt, dann kann man gar nicht inhaltlich sprechen. Ja, das kann man ja gar nicht. Wenn einer sagt, das geht eh nicht, dann kann man auch keine Diskussion über irgendwas führen. Ne? Das ist schwierig.
Ich kann damit persönlich ganz, ganz viel anfangen. Mich macht das auch immer verrückt, wenn es irgendeine crazy Idee gibt, die mal wirklich aus dem Rahmen rausfällt. Und dann kommen erst alle Bedenkenträger, die erklären, warum es nicht geht, anstatt sich mal eine Sekunde mit der Frage zu beschäftigen, oh, coole Idee, was wäre denn, wenn das tatsächlich so wäre? Und das ist, glaube ich, was mich enorm umtreibt im ganz Konkreten. Jetzt haben wir ja speziell hier in Baden-Württemberg, und du hast Ostwestfalen-Lippe angesprochen, das ist ja auch der Riesen-Change, was die Frage Digitalisierung, was die Frage neue Antriebskonzepte und vieles andere mehr betrifft. Jetzt haben wir ja Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Beschäftigten, die ja in bestimmte Bereiche tätig sind, die es in der Form morgen nicht mehr geben wird. Also ich nehme mal unsere Autobauer, unsere Kolbengießer, unsere Abgasanlagenhersteller, wo es jetzt darum geht, tatsächlich das Thema ökologische Nachhaltigkeit zum Geschäftsprinzip im besten Sinne des Wortes zu machen und zu gucken, wie kriegen wir diese komplette Industrie, wie kriegen wir diese komplette Existenz unserer oder Grundlage unserer heutigen Existenz auch tatsächlich dahin transformiert, dass das morgen noch für gute Produkte, für bessere Produkte, für nachhaltige Produkte und eben für gute Arbeit sorgt. Unsere große Herausforderung als Gewerkschaft gemeinsam mit den Betriebsräten ist, eben dafür zu sorgen, dass die Sorge und Ängste, die Menschen haben, eben nicht zu Verweigerungshaltung für Veränderungen führen. Wir erleben das, wie selbst in den Betrieben, dort wo Betriebsräte gewählt werden, ähnliche Tendenzen wie in den Parlamenten mit der AfD ist, die sozusagen eine Welt von gestern manifestieren wollen und beschreiben, und alle, die Sorgen und Ängste haben, sind natürlich tendenziell gefährdet, da mitzumachen. Unsere Antwort darauf, und insofern ist das, was du hier sagst, genau unser Ansatz auch. Wir kriegen die Dinge nicht gelöst, wenn sich irgendwelche einzelne schlaue Köpfe, egal ob vom Unternehmen oder von uns, die Gedanken machen, was denn morgen passieren muss, sondern dass es uns gelingt, Partizipation zum Geschäftsprinzip zu machen, Beteiligung zum Grundprinzip zu machen, statt Ängste über Chancen zu reden, die Frage von Veränderung sozusagen in die DNA unserer Kolleginnen und Kollegen zu bringen. Und es ist wahrhaftig eine Mammutaufgabe, weil gerade die sozusagen vielleicht vor 25, 30 Jahren eine Ausbildung gemacht haben, seither den mehr oder weniger gleichen Job machen, da auch tatsächlich zu überzeugen, dass Veränderung notwendig A und B auch was Gutes ist, Weiterentwicklung, eine andere, bessere Welt zu schaffen, das ist so unsere ganz, ganz große sportliche Herausforderung. Wenn du jetzt von deiner Erfahrung da drauf guckst, was wäre denn dein Ratschlag für uns, natürlich für uns als Gewerkschaft, aber auch für uns als mitbestimmte Industrie, gemeinsam mit den Unternehmen in unserer Branche dafür zu sorgen, dass so ein Wandel tatsächlich gelingen kann. Was ist denn dein Blick da drauf?
Ich glaube, dass es wirklich einem enorm gut tut, wenn man wirklich einmal aus seinem Alltag rausgeht, auch aus den alltäglichen Fragestellungen, und einfach mal wieder darüber, wie du eben angefangen hast. Wir sind eigentlich dafür da, uns selbst abzuschaffen. Und vielleicht mal wieder ein Update zu machen, wie man das schaffen kann. Und ob man überhaupt in den ganzen Betriebsräten, ob man in den ganzen Unterfütterungen überhaupt wirklich die richtigen Fragen stellt oder diese ganze Transformation auch wirklich vorantreibt. Weil ich habe da in meinem wirklich nicht zu Ende gedachten Bild, es ist immer so dieses Spiel, der eine gegen den anderen, am Ende geht ein bisschen hin und her, dann gibt's wieder ein bisschen was, dann berichten die Medien rüber, dann ist der eine böse, der andere ist dann auch wieder böse, und dann sagen wir reden jetzt wieder miteinander, und dann am Ende steht irgendeine komische Prozentzahl, die irgendwas bedeutet. Ich glaube, aus diesem Spiel mal auszubrechen und das einfach mal anders anzugehen, ich glaube, einfach mit einem anderen Mindset, das ist jetzt natürlich auch so ein Buzzword, aber mit so einem anderen Ansatz einfach mal so ein bisschen auch jugendlich, wie ein bisschen kindlich da drauf zu gucken mal wieder. Ich glaube, das kann total helfen. Weil ich sehe es ja genau wie du. Ich sehe diese ganzen Probleme, diese ganzen Ängste, ich spüre die überhaupt nicht. Ich sehe gerade einfach nur die beste Zeit vielleicht der Menschheit, den Menschen wirklich in den Fokus des ganzen Handels und Tuns zu stellen. Das kann ich aber, ich kann die neue Welt, in dem der Mensch im Fokus steht, aber nicht mit den Regeln der alten Welt bauen. Und das gilt für alle Beteiligten. Deswegen ist mein Ansatz wirklich, einmal zuzulassen, okay, alles, was wir bislang gemacht haben, lass uns mal einmal annehmen, dass das falsch ist und wir das wegschmeißen müssen. Was würden wir uns denn selber überlegen? Und ich glaube, dass die Antwort auch wieder da, Tag 1 Mentalität, ich glaube, dass ihr dazu ganz anderen Fragen und Antworten kämpft. Wenn es nicht historisch so eine tradierte Geschichte wäre, über 100 Jahre und wir haben das und wir haben das so und die Leute, und ich glaube, das kann mal helfen, auch mal so irgendwie anders drauf zu gucken. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für die Unternehmen. Das ist total klar. Und von der DNA her, von dem Gefühl der Gerechtigkeit, wie es in der Wirtschaftswelt zugeht, bin ich viel mehr auf eurer Seite, obwohl ich selber Unternehmer bin. Das ist mir total klar wie Klosbrühe. Also da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Und wie gesagt, einfach mal zuzulassen, so, boah, vielleicht haben wir wirklich auch mal jetzt gerade 5 Jahre oder die letzten 10 oder die letzten 15 Jahre in Anbetracht, wie sich die Welt entwickelt, einfach auch irgendwie gar nicht mehr so richtig coole Sachen mehr gemacht. Vielleicht gehen wir es einfach mal gerade anders an. Vielleicht kann man das einfach mal wieder machen. Und also das ist natürlich Startup-DNA. Man probiert etwas aus, man iteriert, man pivotiert, man guckt sich das an, was passiert, Reaktion, Gegenreaktion. Einfach mal gucken. Aber Startup von der DNA her bedeutet erstmal Experiment. Und vielleicht ist jetzt gerade wieder das Zeitalter für Experimente, um da einfach mal aus diesem Schemata wieder rauszukommen. Und wenn ihr dann nach 2 Jahren merkt, dass wir das vorher gemacht haben, war das wirklich das Allerbeste, wir konnten nie auf was anderes kommen, ist doch super, dann wisst ihr es wenigstens. Aber momentan diese Annahme zu treffen, dass das der Weg ist, wie man es wirklich jetzt auch für die nächste Zeit machen kann, das wäre, glaube ich, etwas, wo man sich dann ein bisschen zu leicht macht, weil man einfach gar nicht das andere Extrem, über was auch immer das dann ist, einfach mal probiert hat. Das wäre quasi mein frommer Wunsch.
Janis, das ist nicht nur ein frommer Wunsch, das ist sozusagen nahezu das ideale Schlusswort oder dein ideales Schlussstatement. Sammy hat mir gerade signalisiert, dass unsere Gesprächszeit vorüber ist. Ich kann es fast gar nicht glauben. Das war so dermaßen hochspannend, mit dir zu diskutieren, deine Sicht der Dinge zu hören. Gerade deshalb, weil ich mit so extrem viel auch anfangen kann, was du sagst auf der einen Seite, aber natürlich über die Realitäten von über 30 Jahren Erfahrung in diesem Metier, in dem ich da tätig bin, auch immer wieder merke, wie schnell, dass man gegen Wände rennt. Übrigens natürlich auch vor allen Dingen gegen eigene, in organisationsinterne. Aber ich nehme ja genau diese Aufforderung, diese Idee mit. Lass uns mal denken wie am Tag 1, lass uns mal denken, wie wenn wir auf der grünen Wiese neu beginnen würden und die Dinge sozusagen auch mal wieder von der Basis, vom Grundsatz aus zu denken, wofür sind wir denn überhaupt auf der Welt, was wollen wir denn überhaupt, was ist unser Menschen, unser Weltbild und um was geht es eigentlich? Ich glaube, das sind so die übergeordneten Themen für die guten Fragen. Ich kann mich bei dir nur ganz, ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du uns geschenkt hast, für deine tolle Einblicke, die du uns geschenkt hast. Ich wünsche dir und deinen Wegbereitern ganz, ganz viel Erfolg und ich würde mich total freuen, wenn wir vielleicht in 1, 2, 3 Jahren mal wieder so einen Podcast machen könnten und dann unsere Erfahrungen und das, was wir versucht haben und gelernt haben, umzusetzen, auch mal wieder auszutauschen. Dir ganz, ganz herzlichen Dank heute.
Ja, ganz, ganz lieber Dank geht zurück. Ich hoffe, es hat zumindest zum Nachdenken angeregt. Mehr kann es letztlich nicht tun. Und wir sind ja tatsächlich mit den Trailblazers auch oft in Heilbronn, ne? Ist ja auch so eine kleine Aufgabe für so eine Stadt. Da arbeiten wir ganz eng mit den Campus Founders zusammen. Das ist die Initiative der Dieter Schwarz Stiftung. Vielleicht ergibt sich ja sogar mal ein persönliches. Auch nicht schlecht.
Sehr schön, das sollten wir unbedingt machen. Dir ganz, ganz herzlichen Dank. Gute Zeit und auf bald mal wieder.
Bis ganz bald. Tschüssi.